dass jede Fachdisziplin wirklich so eine eigene Sprache spricht und dass man das so ein bisschen lernen muss. Den Blick auf bestimmte Dinge halt völlig anders ist. Und deswegen ist das, glaube ich, ab der Ausbildung schon total wichtig, dass man das auch praktiziert letztlich.
Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
dem grünen Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Oliver Bormann zu Gast haben. Diese Folge richtet sich wie immer an alle Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten und vor allem solche PlanerInnen, die sich für Konzepte und den großen Maßstab begeistern. Mit Oliver Bormann sprechen wir darüber, was ein Stadtplaner, eine Stadtplanerin eigentlich macht, wie sie arbeiten. Zudem sprechen wir über das Büro Yellow Set, das mit einem vielseitig aufgestellten interdisziplinären Team unterschiedlichste Aufgaben meistert und sich denen annimmt, vom Maßstab einer Region über die Quartiersebene, manchmal sogar bis zum gebauten Objekt.
Oliver Bormann hat in Berlin Architektur studiert und in Architekturbüros in Amsterdam und Berlin gearbeitet, bevor er sich der Stadtplanung zuwandte. Aktuell ist er Partner bei Yellow Set Architekten und Stadtplaner. Im Gespräch mit ihm sind Klaus Herrmann und Luisa Balz. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
Ja, Oliver, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, weil wir schon häufig zusammengearbeitet haben, vor allem in Wettbewerben und in konzeptionellen Projekten. Du bist der erste Stadtplaner, der in unserem Podcast ist. Stimmt das, Luisa?
Ja.
Und das ist eine Disziplin, die aber sehr wichtig ist für uns und auch, sag mal, für die Entwicklung unserer Städte. Und ich glaube, dazu wäre es interessant für die Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen heute ein bisschen was zu erfahren. Was machen eigentlich StadtplanerInnen in der Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten? Welche Bedeutung habt ihr so für die Entwicklung unserer Städte in erster Linie? Ja, ne? Und da sind wir total gespannt, was wir da von dir erfahren. Und Luisa hat da auch im Vorfeld so ein bisschen geguckt und wir haben gemeinsam so überlegt, wer würde so vielleicht ganz gut passen in dem Podcast. Und wir sind beide so zur Erkenntnis gekommen, dass Yellow Set auch so von dem Mindset, den ihr so habt und von eurer Haltung und von eurer Wahrnehmung, die wir so in den Medien irgendwie so mitbekommen und auch aus der Zusammenarbeit natürlich, glaube ich, ganz inspirierende Leute sind, die so ein bisschen vorne, ganz vorne dabei sind. Wie würdest du denn euch beschreiben? Also was ist denn Yellow Set eigentlich genau?
Ja, wenn ich da so ausholen würde, ich selber habe ja gar nicht Stadtplanung oder so studiert, sondern ich bin ja eigentlich als Architekt ausgebildet worden und habe auch so ursprünglich gedacht, ich baue mal Häuser. Dazu ist es aber nie gekommen. Und dann ist es eigentlich so über sehr viele, ja, so einzelne Stationen hat sich das so entwickelt. Das ist zum Teil abhängig von Zufällen gewesen oder von Personen, die man mal getroffen hat oder auch von Projekten, an denen man mal gearbeitet hat, dass das dann irgendwie eine andere Richtung genommen hat, die ich eigentlich nie so vorhergesehen hätte. Ne? Also ich habe zwar sehr direkt durchstudiert Architektur, aber am Ende nie als klassischer hochbauender Architekt gearbeitet oder zumindest nur ansatzweise. Und jetzt umgekehrt bin ich aber eben auch kein echter Stadtplaner. Das ist, ich habe die Ausbildung nicht genossen und es gibt auch Sachen, die kann ich in dem Maße nicht. Und ein klassischer Stadtplaner macht ja eben auch Bauleitplanung, also F-Pläne und B-Pläne. Und das machen wir im Büro nicht. Da ist nicht so, dass wir da jetzt keine Ahnung von hätten, aber das ist ein Arbeitsfeld, dem haben wir uns nie gewidmet und das machen wir auch eigentlich nicht. Wenn wir das machen, machen wir das in Kooperation mit anderen echten Stadtplanungsbüros und von daher machen wir eigentlich im allerweitesten Sinne so ein Urban Design verschiedenster Maßstäbe, kann man sagen. Also von ganz klein, Städtebau, 2, 3 Häuser, kleine Situationen bis hin zu regionaler Leitbildentwicklung. So. Ja. Also das ist so ganz grob der Kosmos.
Aber das sind ja zwei interessante, du hast jetzt B-Plan und F-Plan gesagt, das sind Bebauungspläne und Flächennutzungspläne, für die das vielleicht noch nicht so kennen. Weil es einfach auch so ein bisschen spezifische Anforderungen dafür gibt, die ihr nicht unbedingt mit abdeckt oder nicht abdecken wollt im Moment.
Das kann man sagen, ja. Also das ist ja so die formelle Planung. Das sind so die harten Instrumente. Und was wir machen, sind dann eher so die weicheren Planungsinstrumente, also Rahmenpläne, Leitbilder, Konzepte auf der Ebene, aber auch strategische Planungen, sowas wie ISEX heißt das dann, also integrierte Stadtentwicklungsplanung oder Stadtteilentwicklungskonzepte. Die haben aber nicht diese Rechtsverbindlichkeit, ne? Die sind dann eher so politische Willensbekundungen am Ende, so ein Commitment von allen Akteuren, die arbeiten, aber die haben nicht diese Rechtsverbindlichkeit in dem Sinne, wie es einen Bebauungsplan hat. So. Und ja, das machen wir dann eher so.
Ja, was auch spannend ist, ist eine Sache, wie wir auch schon auf dem Zettel hatten, wie vermeidet man, dass man nicht, sag mal, für die Schublade plant, sondern dass wirklich eigentlich andere, die dann die Planung weiterführen und umsetzen, das dann auch berücksichtigen. Ich würde nochmal gerne auf diesen Maßstabssprung zurückkommen, weil ich den ganz spannend finde. Der ist bei uns im Büro auch immer wieder Thema. Auch da hat jeder so sein Steckenpferd, ob er am liebsten alles 1:1 machen würde oder irgendwie im Großen. Wenn man bei euch auf der Website ist, dann gibt es die Projekte auch von Regionen über Städte und so weiter bis zum Objekt. Teilt ihr euch auf, dass manche Kolleginnen oder manche Projektleiterinnen eher ins Detailvolle gehen und manche eher in die großräumliche Konzeption?
Ein bisschen schon. Wir müssen dann immer so ein bisschen den Spagat machen. Also die Leute haben natürlich so ihre Interessen und wir haben das neulich auch mal abgefragt. Gibt es Sachen oder gibt es so Tätigkeitsfelder, die ihr eigentlich gerne mal ausprobieren oder lieber machen würdet oder also anders als das, was ihr bisher macht oder eben auch nicht. Und natürlich gibt es so Erfahrungen, die die Leute schon haben, worin sie dann sicherer und vielleicht besser sind und andere eben auch nicht. Von daher gibt es schon so eine Art Grundaufteilung, aber auch immer die Möglichkeit zu wechseln. Und wir machen jetzt auch immer so etwas gemischtere Teams mit vielleicht einem, der erfahrener ist, mit jemandem, der auf dem Gebiet noch weniger Erfahrung hat oder vielleicht, was ja heute in allen Büros auch der Fall ist, wir haben ja dann auch Nicht-MuttersprachlerInnen. Und wir sind ja tatsächlich an Projekten, wo man zwar viel zeichnet, aber auch viel schreiben muss so, ne? Oder viel Sitzung mitmachen muss, wo die Leute dann nicht immer alles bis ins Detail verfolgen können. Von daher muss man da immer ein bisschen gucken, wie man so die Teams so abmischt.
Mhm. Ja. Weil die Kommunikation ja gerade in diesen moderativen Prozessen mit anderen fachlichen Beteiligten oder auch den Nutzerinnen auch extrem wichtig ist, ne?
Ja. In einem Bereich, ne? Oder eben in unserem Fall eben den Verwaltungen, ne? Ja, also wir sind genau. Da, wir haben ja keine, so gut wie keine privaten Auftraggeber, wir haben ja fast nur kommunale AuftraggeberInnen und dann hat man die ganzen Fachabteilungen da, mit denen man kommuniziert und das ist ja dann schon was für jemanden, der nicht muttersprachlich aufgewachsen ist, nicht ganz ohne. Mhm. Und da musst du ja auch Protokolle schreiben und dergleichen und die wesentlichen Inhalte, vielleicht auch die Zwischentöne mitnehmen, ne, was dann so in so eine politische Dimension gehen kann, so was ist da vielleicht schwierig durchzubringen oder solche Sachen. Mhm. Ne? Und dann muss man immer ein bisschen gucken, wer kann das auch im Team dann gut abfedern und wie kann man sich dann so aufstellen. Ja.
Du hast es vorhin gesagt, würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil wir ja so ein bisschen auch mit auf den Weg geben wollen, was Stadtplanung eigentlich ist und welche Unterschiede, unterschiedliche Tätigkeitsbereiche es dort gibt. Du sprachst jetzt vorhin von weichen und harten Planung. Also harte Planung ist so diese Bauleitplanung, die so ganz konkrete Dinge auch festsetzt. Da heißt es ja auch, wenn man Festsetzungen gemacht, also was Hartes. Und weichen Planung, die ihr eher macht, oder informellen Planung bis hin zu einem ISEC. Oder auch Konzeptstudien. Das sind in meiner Erinnerung auch oder in meiner Wahrnehmung, auch wenn wir sowas machen, auch insofern manchmal ganz interessant sind, weil die haben ein Ende. Du hast praktisch ein Budget und du hast eine Aufgabe und eine Leistungsbeschreibung und meistens gibt es auch einen Terminkorridor. Am Ende gibt es ein Ergebnis und man wendet sich danach dem nächsten Projekt zu. Ihr habt es wahrscheinlich relativ selten, dass ihr über 10 Jahre an einem Projekt arbeitet, was bei uns ja tatsächlich nun wieder mal vorkommt, vom ersten Gedanken bis zur Fertigstellung.
Ja.
Und ich fände es aber trotzdem schön, weil eigentlich weich und informell ja erstmal sehr sympathisch klingt, weil das irgendwie so danach aussieht, da kann man sich so ein bisschen entfalten, muss nicht so ganz genau auf alles achten, man kann bei manchen Sachen auch noch so ein bisschen was in die Zukunft irgendwie schieben oder auch sagen, da muss noch mal eine zusätzliche Untersuchung erfolgen oder so. Ist es auch so, dass das eigentlich deshalb auch Spaß macht, weil es weich und informell ist und dadurch eben nicht zu konkret schon festgesetzt?
Ja, also ich persönlich mag das schon und mag auch, dass die Flexibilität, die drinsteckt. Ne? Also du kannst dann so eine Aufgabe in dem Prozess auch noch immer so ein bisschen nachjustieren oder interpretieren. Das muss auch sein, denn als Büro gibt man halt irgendwann so ein Angebot ab auf so eine Aufgabe und macht dann in dem Zuge ja so eine Also wir müssen dann immer, anders als im Hochbau nochmal, na gut, die machen dann eine Baubeschreibung, ne? Aber wir als Planer machen so ein Prozessdesign, kann man sagen. Und sagen, die meisten Projekte dauern dann vielleicht 1 bis 2 Jahre. Und dann müssen wir sehr genau aufdröseln, was man da macht und wie man es macht. Was sind so Meilensteine in dem Prozess? Was sind so Produkte, die man zeichnet oder anfertigt? Und was sind so die Austauschformate, wo man dann, wo alle zusammenkommen, die mitreden sollen, an welchen Stellen kommen die rein, man entwirft diesen ganzen Prozess. Aber natürlich ist das immer so ein bisschen Schuss mit der Schrotflinte ins Blaue und dann muss man hinter am Tisch gucken, was funktioniert wirklich und was brauchen die AuftraggeberInnen wirklich und muss das nachjustieren können. Und
Ich kann mir vorstellen, nicht alle AuftraggeberInnen wissen mit dem Start und der Auslobung des Projekts genau, was sie am Ende haben wollen, sondern das ist auch so ein gemeinsam drauf zulaufen.
Ja. Also ich glaube, ihr führt ja auch dann manchmal die Leute im Prinzip zu einer klareren Vorstellung, was sie eigentlich brauchen und was sie wollen irgendwie hin. Das finde ich dann ja auch ganz interessant. Setzt natürlich auch voraus, dass du flexible und auch so ein bisschen, sagen wir mal, inhaltlich befähigte Leute auf der anderen Seite hast, ne?
Ja, also ich würde mal sagen, das ist in aller Regel auch der Fall. Aber wir haben es auch schon erlebt beispielsweise, dass man so den Verdacht hatte, da hat die Auftraggeberin jetzt mal gesagt, so, jetzt designt uns mal diesen Prozess. Also viele sagen ja, wir wollen diese oder jene Schritte haben und ihr interpretiert das jetzt mal in eurem Sinne. Und es gibt aber auch Fälle, wo man dann so das Gefühl hat, die kaufen sich dann sozusagen erstmal mit dieser Ausschreibung umsonst so eine erste Leistung, so eine Phase 0 ein, die dann ja auch für uns nicht vergütet ist sozusagen und lassen dann nochmal nacharbeiten. Und das gab es auch schon und das ist so ein bisschen dann Grauzone und natürlich jetzt als Bürobetreiber nicht so schön dann.
Mhm. Könntest du denn mal damit so ein bisschen Bilder entstehen in den Köpfen der ja nur Hörerinnen? Könntest du mal so ein besonders plastisches oder schönes Beispiel in so ein paar Sätzen umreißen, nur ein Projekt, das, wo du sagst, ach, da hat das so richtig exemplarisch, da kann ich das so richtig schmackhaft machen, wie toll es eigentlich ist, so ein Stadtplaner zu sein und wo das Projekt so richtig schön irgendwie dazu geführt hat, dass am Ende ein super Produkt entstanden ist, wo alle gesagt haben, wow, jetzt sind wir richtig schlauer.
Also eigentlich würde ich fast noch anders sagen. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, das eine Projekt oder so, oder vielleicht kommen wir da gleich drauf, aber ich finde diese Spannbreite so toll oder diese Bandbreite, ne? Das Spektrum an Aufgaben. Und zwar, ne, das eine sind die Maßstäbe, dass du wirklich sagen kannst, du hast zum Teil ganz kleine und wir haben ja einzelne Projekte auch wirklich, da sind wir dann mal ins Freiraum bauen gekommen, was uns an die Grenzen getrieben hat auch. Aber da haben wir wirklich auch Platzgestaltungen konkret gebaut, natürlich mit Unterstützung und sind wirklich bis ins 20. Detail, ne, bis in die Schrauben reingegangen. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese regionalen Leitbilder, wo du dann vielleicht eine Region hast. Beispielsweise das letzte in dem Maßstab war das sogenannte Rheinische Revier, also Hambach, die großen Tagebauen zwischen Aachen, Köln in der Region, die jetzt vor so einem Wahnsinns-Ablösungsprozess stehen, ne? Deren ganze ökonomische Historie und auch deren Selbstverständnis steht jetzt so auf dem Prüfstand und die müssen sich neu erfinden und brauchen dafür ein Leitbild, was dann so vom Selbstverständnis bis rein in die Landschaft, in die gebauten Strukturen, in die Mobilität reinwirkt und das ist so die Bandbreite, wo wir uns bewegen. Und das macht es extrem spannend. Und schon öfter mal gedacht, ein bisschen ist es vielleicht so wie so ein Journalist oder so, der jedes Mal, wenn er irgendwie eine neue Story machen muss, er wahnsinnig recherchieren muss und immer jedes Mal bei Null starten muss. Oder ein bisschen, ne? Mhm. Und sich jedes Mal irgendwie in so ein Thema reinbeißen muss. So. Und das, glaube ich, macht es aber bei euch wahrscheinlich ähnlich auch so spannend. Dann, so.
Ja. Also gerade bei dem letzten Thema wüsste ich, glaube ich, gar nicht, wo ich anfangen sollte bei diesem komplexen Gemenge, wo wahrscheinlich die Emotionen mitspielen, wenn man da aufgewachsen ist und Generationen da gearbeitet haben und irgendwie von gelebt haben, dann wie man, sagen, wo man anfängt, dieses Gewirr auch einmal, man braucht ja einen Faden, mit dem man anfängt, wenn man jetzt so ein Bild haben möchte. Mhm. Sammelt ihr erstmal von verschiedenen Akteuren Aussagen, Meinungen, Wünsche, Bedürfnisse oder nähert ihr euch erstmal mit räumlichen Analysen? Wie fängt man an?
Also bei diesen etwas größeren, also bei dem genannten Beispiel oder auch bei so einem integrierten Stadtentwicklungskonzept, also so ein bisschen größer maßstäbliche Aufgaben, da ist es so, da machen wir beides parallel, da analysieren wir selber, dann kriegen wir vielleicht GIS-Daten oder alles, was die Stadt hat und vor allen Dingen auch diesen Wust an Planungen, den die Städte ja in den Schubladen haben. Ne? Über Jahre gibt es dann Freiraumkonzepte, Mobilitätskonzepte oder eben auch nicht, Bebauungspläne, neue Konversionen. Projekte. Und das müssen wir halt alles sichten, sortieren, ein bisschen abklopfen, wie aktuell ist es und was ist wirklich wichtig und was ist vielleicht vernachlässigbar. Und gleichzeitig starten wir dann immer so einen Prozess der Beteiligung. Und das ist dann einmal so ein fachlicher, wo wir sagen, mit allen Fachämtern müssen wir sprechen. Also nicht nur mit dem Stadtplanungsamt, sondern da muss die Landschaft mit rein, die Verkehrsplanung muss mit rein. Das hat eine soziologische Komponente und so weiter. Ne? Das ist ganz facettenreich und die müssen alle mit reingebracht werden. So, ne? Und das Spannende da ist eigentlich auch nochmal nicht nur für uns, dass wir das alles, diese Infos kriegen, sondern dass die unter sich in Kommunikation treten. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und das machen ja, wie wir oft sehen, die Fachämter auch nicht von alleine. Ne? Die brauchen auch einen Anlass, um überhaupt mal miteinander zu sprechen. Und das, da scheitert ja vieles dran
auch. Ein bisschen psychologische Begleitung scheint auch mit dabei zu sein.
Und das ist dann auch nochmal, das ist noch so ein weiterer Punkt. Ne? Also es gibt dieses, vielleicht faktenbasierte und man macht so eine Analyse. Und das ist ein schönes Stichwort, weil so ein Planungsprozess, ja, wir sagen immer, also Planung soll auch ein bisschen Spaß machen am Ende. Allen Beteiligten, ne? Und auch wir machen ja auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung dann, wo jeder mitmachen kann, der irgendwie Lust hat. Und da versucht man schon auch zu vermitteln, dass Planung immer Kompromiss ist, auch, ne? Dass man es nie so Wunschkonzert, wo man seine Sachen durchsetzen kann, sondern es ist immer eine Art von Kompromissbildung im positiven Sinne. Und man soll aber trotzdem irgendwie da nicht den Mut und die Lust verlieren. Ne? Das Ganze, idealerweise kriegen die Leute dann Lust und fangen ein bisschen Feuer und haben vielleicht einzelne Projekte, wenn es dann konkreter wird und sagen, oh, wir haben total Lust, diesen oder jenen Park so bürgerschaftlich weiterzubringen oder so. Mhm. Und dann können Sachen so ins Rollen kommen auch.
Ja. Und bei dieser Kommunikation stelle ich mir vor, dass sie alle auch ein bisschen ihre eigene Fachsprache haben. Also sei es nun, weil sie eine andere Ausbildung genossen haben oder weil sie vielleicht Bürgerin sind und gar nicht in der Planung aktiv. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da so einen Werkzeugkasten, wer wie angesprochen werden möchte? Wie man vermittelt, auch zwischen den verschiedenen Ämtern zum Beispiel?
Also da haben wir jetzt nicht so eine Spezialstrategie oder so. Also grundsätzlich müssen wir uns bewusst sein, dass jede Veranstaltung das entsprechende Publikum adressieren muss, ne, oder mitnehmen muss, das ganz grundsätzlich. Und ansonsten ist das aber schon ein spannender Punkt, weil wir ja immer auch ansonsten ja so interdisziplinär arbeiten wollen und müssen. Und das war schon so eine Erfahrung. Ich habe mal vor Jahren mitgemacht in so einem Forschungsprojekt, was so interdisziplinär aufgestellt war und wo dann sehr klar wurde nach einer Weile, ne, dass jede Fachdisziplin auch wirklich so eine eigene Sprache spricht und dass man das so ein bisschen lernen muss. Und erstmal wundert man sich hier und da, ne, oder den Blick auf bestimmte Dinge halt völlig anders ist. Und damit muss man erstmal klarkommen. Deswegen ist das, glaube ich, ab der Ausbildung schon total wichtig, dass man das auch praktiziert letztlich, ja.
Ja, eigentlich in der Ausbildung schon. Ne? Also ich zum Beispiel an der Technischen Universität Berlin habe so ein bisschen vermisst, dass man zu viele Disziplinen voneinander trennt, was eigentlich total schön wäre, wenn man nicht erst im Berufsleben plötzlich damit konfrontiert wird, dass man verschiedene Begriffe mit verschiedenen Bedeutungen konnotiert. Mhm.
Was ist denn oftmals, würdest du sagen, wenn du das jetzt so beschreibst, wie interessant das ist und wie vielschichtig und wie unterschiedlich die Maßstäbe sind und wie du dich praktisch wie so ein Journalist fast fühlst, ist ja auch ein schönes Bild, der am Anfang eigentlich noch gar nicht genau weiß, wohin die Reise geht und dann so in so einen spannenden Prozess reingesaugt wird. Was unterscheidet euch denn da von anderen Stadtplanern vielleicht auch? Warum du sagst, warum nehmen euch bestimmte Auftraggeber für bestimmte Projekte und ziehen euch anderen vor? Habt ihr eine bestimmte Haltung, mit denen ihr in die Projekte reingeht? Könnt ihr die dann auch in den Gesprächen einfach mit eurer Haltung und mit eurer Herangehensweise überzeugen? Du hast jetzt einerseits von den Angeboten gesprochen, die natürlich dann entsprechend eurer Philosophie wahrscheinlich so aufgeschlüsselt sind und überzeugen. Aber letztendlich hat es ja auch viel mit Vertrauen zu tun, mit dem Gefühl, okay, das ist ja auch ein sensibler Prozess. So weiche, informelle Prozesse haben ja auch was mit Vertrauen zu tun. Damit, okay, die werden uns schon gut an die Hand nehmen, dass wir am Schluss nicht alle zerstritten sind und irgendwie unzufrieden sind, sondern dass wir am Schluss sagen, Mensch, die haben uns richtig einen Schritt weitergebracht. Jetzt wissen wir, wo es lang geht.
Ja.
Wie kriegt ihr das hin? Oder was ist da euer... Außer das, ja.
Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja bei sehr vielen Aufträgen oder Auftragsanbahnungen, sag ich mal, gibt es diesen Moment, wo man als Team sich vorstellt und dann in dem Zuge sich vorstellt und das, was man davor hat mit denen. Ne? Und die sind natürlich auch in der schwierigen Situation. Da sitzt man dann so eine Dreiviertelstunde, Stunde mit denen zusammen. Und wenn man sich nicht vorher schon mal irgendwie kennt oder irgendwie über zwei Ecken diese Verbindung da ist, sodass so ein Grundvertrauen vielleicht schon da ist, ne? Dann entscheidet zum einen so diese abklopfbaren Kriterien wie Preis, ganz banal. Und bestimmte andere Faktoren, die in so einer, meistens in so einer Bewertungsmatrix dann abklopfen, klar. Und dann entscheidet aber mit Sicherheit auch diese eine Stunde, entsteht da so eine kleine Chemie in dem Moment. So, ne? Und tatsächlich, ich glaube schon, es geht viel um Vertrauen. Und schafft man das, dass man seine Erfahrung sozusagen in ähnlich gelagerten Projekten dann plausibel darstellt, finden die sich dann und denken sich dann auch so, naja gut, also das trifft ja auf uns auch gut zu vielleicht, ne? Also mit den und den Erfahrungen könnte das ein gutes Team sein. Und ja, ich habe auch schon gehört, dass die wirklich dann auch fragen, ja, wollen wir mit diesen Leuten 1,5 Jahre verbringen? So, ne?
Also auch das so, sagen die dann im Zwiegespräch
mit euch? Nee, so, das sagen die nicht so, aber das kriegst du dann schon informell oder aus anderen Konstellationen noch mal mit, ne? Dass das durchaus auch eine Rolle spielt. Mhm. Man versucht ja solche Entscheidungen maximal zu objektivieren. Ne, das darf ja auch nicht anfechtbar sein. Ne? Aber trotzdem, glaube ich, spielt immer ein Stück weit rein, so können die Leute sich vorstellen, mit diesen Menschen die nächste Zeit da zusammenzuarbeiten und gut zusammenzuarbeiten.
Genau, und das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja bei uns auch ähnlich. Mhm. Und dann gibt es aber auch bei der Haltung eine inhaltliche Ebene. Ne? Das steht ja meistens auch in der Matrix steht ja auch drin, erfolgreiche Herleitung der Erarbeitung oder schlüssige nachvollziehbare Geschichten oder manchmal stehen auch Referenzen drin, die irgendwie passen müssen und so. Und dann passt so diese Referenzkulisse, die man mitbringt, irgendwie zu dem, was wir so machen. Und gibt es da bei euch sowas, wo ihr sagt, das ist so ein bisschen Yellow-Set-spezifisch, wo ihr sagt, ja, also wir haben auch eine Haltung, wir würden jetzt auch nicht unbedingt jedes Projekt machen, sondern wir machen eigentlich Projekte mit einem Anspruch und auch mit dem Ziel, weil ihr wollt ja auch 1,5 schöne Jahre verbringen.
Möglichst ja.
Auch inhaltlich, wo er sagt, Mensch, das finde ich richtig gut, dass da jetzt das Projekt hat mich auch selber irgendwie vorangebracht oder mir neue Kraft gegeben für andere Dinge.
Also ich glaube, das kommt im Prozess immer mal, dass man immer an Punkte kommt, wo man denkt, spannend, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ne? Das ist halt immer ein bisschen Überraschung. Es gibt sicherlich auch immer Planungsaufgaben, die einen bei der Ausschreibung schon faszinieren. Demnächst dürfen wir zum Beispiel für eine relativ große Stadt ein Hochhausleitbild machen. Das ist dann auch schon so was Spezielles, ne? Das ist dann wirklich eine ganz eigene Aufgabe, wo man sich nochmal anders rantastet und was ja auch so, ja, dann am Ende so raumwirksam wird, ne? Also von daher gibt es immer Aufgaben, die einen per se schon mal vielleicht mehr faszinieren als andere. Ansonsten, was so, wenn du fragst, so was ist so bürospezifisch vielleicht? Also ist schwer zu sagen. Ich würde eher sagen, das ist zum einen eine Offenheit der Situation gegenüber, dass wir erstmal unvoreingenommen sind. Ne? Und das, wir sind ja meistens ein Büro, wir machen gar nicht so viel in Berlin oder wir machen jedenfalls umgekehrt sehr viel außerhalb Berlins und sind dann eben keine lokalen SpezialistInnen. So, ne? Und dann haben wir den Vorteil, und das machen wir sehr gerne, dass wir uns diese Situation erstmal völlig offen nähern. Und das finde ich ist auch ein großer Vorteil, weil man dann immer auch mal doofe Fragen stellen darf. Da wird nicht unterstellt, ihr müsst es doch wissen. So, ne? Und so eine Offenheit gegenüber, was auch heißt, eine Offenheit, auch so eine gewisse methodische Offenheit vielleicht und auch eine Offenheit, diese Situation dann interpretieren zu dürfen, vielleicht auch unser eigenes Repertoire immer wieder in Frage stellen zu dürfen, dann aber den Anspruch zu haben, auch immer was Ortsspezifisches zu machen. Ne? Also es gibt ja so ein bisschen, es gibt da so im deutschen Kontext so diesen Begriff des Genius Loci, den mag ich eigentlich gar nicht so sehr, aber der besagt ja eigentlich, du willst irgendwie aus dem Ort raus was entwickeln, was nicht generisch ist, sondern irgendwie spezifisch reagiert auf was. So, ne? Und Martina Löf hat ja diesen Eigenlogik-Begriff.
Mhm. Eigenlogik der Städte, ja.
Geprägt, ne? Aber in diesem Sinne eigentlich auf Situationen zuzugehen und erstmal die zu verstehen, so, ne? Das wäre, glaube ich, so ein Grundanspruch immer.
Mhm. Und die Kommunen, für die ihr dann Konzepte macht oder was auch immer, die haben ja dann, haben eine bestimmte Herausforderung, weswegen sie sozusagen auf euch zutreten. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, also es gibt ja verschiedene Aufgaben, wo jetzt die Stadtplanung mithelfen kann, dass es irgendwie Klimaanpassung von Städten ist, dass es vielleicht auch bei kleineren Städten sterbende Innenstädte sind, dass es vielleicht irgendwie auch ein soziales Gefüge, was da sich verändert. Gibt es ein Thema, wo ihr so leidenschaftlich für, oder du persönlich leidenschaftlich besonders verbrennst, dass du denkst, ah ja, da kann ich jetzt irgendwie einen Teil beitragen? Oder ist es eher die überall irgendwie eine Bandbreite und es gibt ein neues Thema und ich kann mich wo reinfuchsen?
Ich würde eigentlich sagen, es ist eher Zweiteres. Und ich glaube, wir so als Städtebauer und Planer, wir haben auch so eine Querschnittsdisziplin, ne, die eigentlich ganz viel einfangen muss. Also im Grunde bei den allermeisten Planungsaufgaben müssen wir wirklich, wir müssen Ahnung von Architektur haben, von Freiraum haben. Natürlich nicht so wie ihr, aber bis zum gewissen Maß auf jeden Fall. Wir müssen ein gewisses Maß an Wissen über gesellschaftliche Entwicklungen haben, technologische Entwicklungen haben. Gut, das müssen die anderen Disziplinen schon auch, aber ich glaube, so im Städtebau kommt alles sehr, sehr zusammen. Und ich glaube auch, dass ein guter Städtebauer und Planer, der kann nicht gut sein, ohne irgendwo Ahnung von Architektur und Freiraum auch zu haben. Also vielleicht ist es in der Landschaft, das wäre vielleicht eine These, du kannst auch Landschaft entwerfen in bestimmten Kontexten, wo es egal, da gibt es halt keinen städtischen, urbanen Kontext und auch keine gebaute, hochbauliche Komponente. Ne? Und dann kannst du Landschaft als Landschaft machen, aber du kannst niemals Stadt machen, ohne ein Grundverständnis von Architektur zu haben, von Freiraum zu haben. Und du kannst auch nie gute Architektur machen, ohne ein Grundverständnis von Stadt und von Freiraum zu haben. So, ne? Also das steht dann immer. Und ich glaube, wir so als Städtebauer haben sehr viel Querschnittsaufgaben so da drin. So. Das macht schon spannend. So.
Ja. Ihr habt ja auch die Verantwortung, finde ich, so ein bisschen auf eurer Seite, weil ihr ja so mit die Ersten seid, die sozusagen eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung lenken, noch bevor die formalen Instrumente oder diese harten Instrumente kommen. Ich finde, da steckt auch viel Verantwortung, weil im Idealfall eher die Dinge in eine Richtung aufgleist, die für die Stadt und für die Region, auch für die Welt insgesamt, wenn man diese ganzen Klima- und Nachhaltigkeitsthemen mit reinnimmt, irgendwie in die richtige Richtung zeigt. Ne? Und von daher haben wir uns so aufgeschrieben, auch im Vorfeld, wie groß ist eigentlich eure Wirkungsmacht in Anführungsstrichen. Ja? Weil wir sind natürlich in unserer Wirkungsmacht bei den meisten Projekten, die meisten Projekte, die wir machen, sind ja objektplanerisch geprägt, sind wir natürlich auf das Wirkungsumfeld eines Grundstückes oder eines Raums irgendwie beschränkt und können natürlich über den Tellerrand gucken, wo immer das möglich ist, machen wir auch. Aber trotzdem können wir nur dort das, was die Vordisziplinen bis hin zum Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan oder im Städtebau gemacht haben, letztendlich noch zu einem guten Abschluss oder zu einer guten Weiterentwicklung bringen. Ihr seid ganz am Anfang dabei. Und das ist das auch so ein Impuls, dass ich denke, ja Mensch, wir haben jetzt hier richtig so ein Stein ins Wasser geworfen, der jetzt irgendwie so Wellen schlägt und der dann später, wenn ich in 20, 30, 40 Jahren oder die nächste Generation vielleicht auf die Situation Hochhausleitplanung guckt, dann doch irgendwie auf uns zurückzuführen ist.
Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, der irgendwann eine große Faszination auf uns ausgeübt hat auch, ne? Dass du also ne, fängst an, Architektur zu studieren, dann entwickelst du Gebäude und merkst, eigentlich musst du über den größeren Kontext nachdenken. Und dann gibt es eben Aspekte im Beruf, die dann aus der Architektur rausgehen, die eigentlich die Rahmensetzungen machen für Gebäude, aber auch durchaus für Freiraumplanung. Und das macht's schon spannend. Und so eine ganz große Frage beim Entwerfen im größeren Maßstab ist ja tatsächlich immer so das Maß an Rahmensetzung, was man dann machen will. Ne? Und das kann man gar nicht pauschal sagen, was gut ist. Aber also einer meiner großen Lehrer, Kees Christiaanse, der hat das mal so grob so definiert, dass man sagt, so, wir organisieren Räume und ermöglichen Sachen darin auch. Ne? Also, und das ist so eine Haltung, die sagt, wir wollen nicht alles durchregeln bis ins Letzte, sodass dann vielleicht auch die nachfolgenden Disziplinen, die weiter ins Detail gehen, absolut reglementiert sind, sondern wir wollen die Rahmen so setzen, die Leitplanken so setzen, dass darin noch Spielräume möglich sind. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt an Städtebau und Stadtplanung. Und da kann man aber auch nicht pauschal beantworten, ne? Aber wie das in der jeweiligen Situation richtig und angemessen ist. Aber da muss man sich immer wieder rantasten. Was setzen wir denn fest? Was sind die Fixpunkte? Und was sind die Flex-Elemente? Ne? Was kann man nachjustieren, auch weil sich ja Rahmenbedingungen massiv ändern können, wenn so eine Entwicklung länger dauert, dann ist die Technik weiter, die Demografie anders, der Wachstumsdruck größer oder weniger. Und da muss so eine Planung sehr vorausschauend reagieren können. So. Und das macht es eigentlich total spannend, weil es eben eine starke so strategische Komponente hat. So. Ja.
Und du sagtest ja gerade, ihr seid so ein bisschen Allrounder, überall sozusagen ist wichtig, so ein kleines Wissen zu haben. Ab welchem Punkt zieht ihr euch dann nochmal eine Beratung hinzu? Also wo ihr dann merkt, das ist eigentlich super, um das im Team zu arbeiten, sei es irgendwie mit einem Architekten, mit einem Landschaftsarchitekten, mit einem Verkehrsplaner, wie auch immer.
Die suchen wir uns meistens noch gar nicht mal aus, diese Teams, die sind oft vorgegeben. Ne? Also meistens steht schon in der Ausschreibung drin, das ist von den und den Fachdisziplinen zu bearbeiten. Ne? Und wir haben so gut wie überhaupt kein Projekt, was ohne Freiraum auskommt, ohne Freiraumkompetenz. Und ich würde mal sagen, in Großteil 30-40% ist auch Verkehr mit drin. Und bei den ganz großen Sachen kann es sein, dass vielleicht Soziologie mit reinkommt oder ganz einzeln, das sind dann so Spezialplanungsaufgaben, ist dann gewünscht, dass beispielsweise ein bildender Künstler mit reinkommt oder sowas. Von daher, wir hatten in einem Projekt auch einen Zukunftsforscher mit drin. Der war dann so ein bisschen der alles nochmal so gegen den Strich gebürstet hat und nochmal mit ganz anderen Aspekten so in so eine Diskussion reinkam, was auch total spannend ist. Aber es gibt so gut wie kein Projekt, was wir so im eigenen Saft machen, ne?
Also das Zukunftsforscher stelle ich mir gerade vor, das Quartier wird vielleicht phasenweise umgebaut bis Horizont 2050 und dann was braucht man eigentlich 2050? Mhm. Da hilft er einem.
Und ich habe mir, nachdem du es jetzt so schön beschrieben hast, wie sozusagen spannend und wie weichenstellend es sein kann, den Rahmen zu setzen oder die Leitplanken, wie du es genannt hast, für bestimmte Planungen, haben wir uns eben auch umgekehrt gefragt, reicht das sozusagen oder ist es genug Motivation oder ist es manchmal auch schön, darum hast du diese konkreten Projekte ja genannt, Dinge zu sehen, die auch umgesetzt werden. Weil ich meine, ihr werdet vielleicht bei manchen Projekten auch nochmal einfach aus Interesse oder weil sie so Herzensprojekte sind, auch nach 10, 20, 30 Jahren gucken, was da draus geworden ist. Aber oftmals gleiten die ja mal so ein bisschen wahrscheinlich danach in die Aktenschränke, beziehungsweise bleiben im Computerspeicher oder in euren Gedanken. Wir haben ja in unserer Disziplin eine große Genugtuung. Daraus, wenn Projekte gut geworden sind und gelaufen sind, dass man gebaute Dinge sieht und auch im Idealfall sieht, wie die wachsen und gedeihen. Wir sehen ja auch meistens nicht den Endzustand, gerade wenn man Bäume pflanzt, dann sieht man ja, so wie Lené ja auch seine Parkanlagen nie im Endzustand gesehen hat, sieht man ja nur so einen Zwischenzustand. Aber man sieht doch irgendwann ein gebautes Ergebnis, was dann da 1:1 ist. Und man kann seine Eltern und seine Freunde mit hinnehmen und man sagt, das habe ich gemacht. Und ihr könnt ja eigentlich erstmal nur Visionen und Bilder zeigen, wenn ihr eure Arbeit jemand anderem erklärt. Oder eben in ferner Zukunft sagen, ja Mensch, guck mal, das habe ich mal mir überlegt. Ist zwar ganz anders geworden hier und da, aber die Hochhäuser sind jetzt ungefähr so, wie ich das hier im Plan damals hatte und kann das daneben legen. Das ist uns nämlich auch so aufgegangen, als wir die Homepage nochmal angeschaut haben. Haben wir bei manchen Bildern so Anfangszustände auch gesehen. Ne? Ihr beschreibt ja dann auch so eine Problematik manchmal mit einem Bild, wenn so eine sterbende Innenstadt zum Beispiel gezeigt wird. Ne? Sagt, okay, da sind wir dazu genommen worden, um das Konzept dafür zu machen. Also kurz nochmal zur Frage zurück. Ist das, reicht das? Sehnst du dich auch manchmal nach sowas Konkretem, dass es dann auch mal fertig ist und gebaut und dass dann mal die Stadt, die du da geplant hast, auch endlich mal gebaut ersteht?
Also, da hast du ja fast so einen wunden Punkt getroffen. Also vielleicht ist das bei uns noch mal ein bisschen spezifischer, weil wir eben aus der Architektur ganz ursprünglich kommen, wo man näher am Objekt noch gelernt hat und zumindest mal irgendwo in Büros, auch in Bauprozessen involviert war, hat sowas wachsen sehen und es wird dann so physisch, ne? Und das ist jetzt, das kann ich nur für mich persönlich beantworten und das ist ein bisschen so, dass da schon so ein bisschen Phantomschmerz ist.
Hat man das Hochhaus schon schnell skizziert und ist dann enttäuscht, dass man nicht weitermachen kann.
Also ich selber habe tatsächlich, ich hatte mal so ein Intermezzo, weil mich das Objekt tatsächlich auch immer schon fasziniert hat. Ich habe auch mal 2 Jahre lang, vor Jahren mit einem Freund zusammen Objektdesign gemacht, Möbeldesign und auch richtig so Prototypen bauen und ausstellen und so. Und das gibt nochmal eine ganz andere, ja, gibt einem auf einer anderen Ebene so eine Befriedigung, wenn man wirklich diese Sachen dann umsetzt. Und so ist das ja beim Bauen sicher auch, ob du jetzt einen Park baust oder ein Haus. Und ein kleines bisschen ist es so und gleichzeitig ist es aber so, dass wir bei der Planung auch den Moment haben, dass das Planwerk selber und das Planprodukt eigentlich das Werk auch schon ein Stück weit ist. Und da haben wir durchaus auch Momente immer mal wieder, wo man vor dem Planwerk sitzen kann und sagen, boah, es ist fantastisch schön. So. Und freut sich dann über, weiß ich nicht, die Stringenz, die Strategie, die man vielleicht ausgeheckt hat, bis rein in die Grafik. Und das steht dann auch für sich durchaus. So,
ne? Das sagst du was Schönes. Ne? Also das ist mir auch aufgefallen bei euren Planen und die Dinge, die ich von euch kenne, dass ihr da auch einen großen Wert drauf legt, dass das Produkt, das ja bei euch nicht ein gebautes in der Regel ist, sondern ein papierenes oder ein digitales, dass das eine Ästhetik hat und auch eine Lesbarkeit und eine visuelle Kraft irgendwie, die einfach so wie der Planungsprozess Spaß machen soll, auch dann Spaß machen soll, wenn man dieses Werk dann in die Hand nimmt und damit arbeitet. Da komme ich jetzt auf den Punkt, den wir jetzt nämlich auch gerade, weil wir in Frankfurt an der Römerstadt eine Konzeption für diese denkmalgeschützte neue Frankfurt-Siedlung machen, wo wir auch versuchen, dem Bauherrn von Anfang an oder dem Auftraggeber ans Herz zu legen, nicht so ein schwarz-weiß textorientlastiges Gutachten zu machen, das dann doch keiner mit großer Lust und Laune in die Hand nimmt, sondern von vornherein sehr stark auch auf Grafik zu setzen. Und das ist, glaube ich, was ihr auch ganz gerne macht. Ne? Also die Dinge so visuell umzusetzen, dass man sie auch versteht, ohne jetzt 50 Seiten Fließtext durchzuarbeiten. Weil oftmals haben ja dann auch, bis auf die Superspezialisten, die dann wirklich bis zum letzten Buchstaben alles lesen, die Leute auch gar nicht die Zeit, das Gutachten von A bis Z durchzulesen und lesen nur die letzten 3 Fazitseiten. Ne?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Anspruch im Büro. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht ganz allein. Da kennen wir auch gute, freundete KollegInnen, die das ähnlich handhaben. Aber das ist schon ein Anspruch, dass das sich anders kommunizieren soll. Das ist ja dann immer auch ein Medium der Kommunikation, diese Dokumentation, die man dann am Schluss schreibt. Und je einfacher sich das vermitteln lässt und je lieber man es in die Hand nimmt, desto besser natürlich. Ja. Gilt auch durchaus für Pläne, die man zeichnet. Klar, das muss man natürlich sagen, das kostet mehr Zeit und das Büro dann auch Geld. Das darf man auch nicht ganz vergessen, aber das soll schon Spaß machen, in die Hand zu nehmen. Und wir haben das aber vielfach auch von Auftraggeberseite mitbekommen, so, die wollen auch nicht mehr diese Bleiwüsten, die irgendwie 200 Seiten in kleiner Schrift mit 3 hässlichen Grafiken, das mögen auch die nicht mehr so gerne.
Okay. Auch wenn es auf den ersten Blick so eine überzeugende, fast erschlagende, faktenbasierte Dokumentation irgendwie suggeriert. Das muss ja gar nicht sein, da kann ja auch viel Käse drinstehen in so einem Text. Oder der sich wiederholt und der rezitiert.
Ich glaube, was da sich vielleicht auch verändert hat, dass die meisten verstanden hat, dass man die Öffentlichkeit mitnehmen muss und das am einfachsten über Bilder funktioniert. Und natürlich auch, dass eine Öffentlichkeitsarbeit eine viel größere Rolle auch spielt. Ne? Also dadurch, dass es viel Medien gibt und dass man irgendwie diese Informierung aller Beteiligten findet, dann sozusagen, dann hat man was an der Hand, was da benutzt werden kann, was nicht extra noch erstellt wird.
Ja. Wobei, was Klaus gerade meinte, ne, vielleicht sind da auch inzwischen unser aller Rezeptionsgewohnheiten so anders und so, ne, dass wir uns auch gar nicht mehr so einlassen können auf so, ich lese jetzt mal 4 Stunden.
Ja, alles über eine DIN-A4-Seite macht Angst.
Ja, von daher, also vielleicht spielt das durchaus mit rein da.
Wenn ich mir jetzt so ein Regal vorstelle, wo eure Projekte, die du ja sagst, das ist eigentlich das, worauf ich dann am Schluss mich irgendwie, wo ich auch ein Stück weit stolz drauf bin oder mich drüber freue, dass es irgendwie schön geworden ist, dieses Projekt in Form einer Akte oder in Form einer digitalen Geschichte. Wenn ich sie mir jetzt aber so analog im Regal vorstelle, sind es dann eher sozusagen so Projekte, die so ein bisschen vom Buch, vom Rücken her ähnlich aussehen, die unterschiedlich dick sind, eine unterschiedliche Farbe haben, oder sind es eher ganz verschiedene, sozusagen optisch auch ganz verschiedene auf die Situation angepasste Werke, die mal dick, mal dünn, mal rund, mal eckig, mal groß, mal klein sind? Ist das eher so ein Potpourri von Vielfalt, das man dann da im Regal sieht? Oder ist das eher so eine Yellow-Z-Struktur, die sozusagen wie in so einem Lexikon so sich durchzieht wie so ein roter Faden? Ja.
Nee, ist es eher nicht. Das liegt zum einen dran, dass bei der einen Art von Projekten sagt dann die Auftraggeberin auch oft, ja, das und das Format und die Farben sollen auf dem Cover sein. Das ist dann schon relativ vorgegeben, ne? Bei anderen können wir freier wählen, aber da hätten wir dann auch nicht, dass wir sagen, wir machen es immer so. Das ist dann eher noch so bei, vielleicht auch viel bei Wettbewerben. Wir machen ja auch sehr, sehr viel Wettbewerbsarbeit, dass man sagt, man hat am Ende so ein Modell und ein Planwerk, so, ne? Und das stellst du dann nicht mehr im Büro aus, aber irgendwo ist es hinterlegt. Und wenn du es dann nochmal auf dem Rechner sonst wo anguckst und dann auch nach Jahren denkst dir, meine Güte, tolles Planwerk, dann ist das gut, ja.
Was mich nochmal interessieren würde, weil ich vielleicht bräuchte der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin nochmal mehr Projektbeispiele. Auf der Website hatte ich vor allem welche gesehen, die mit Bestand umgehen. Also ganz viel beobachten, was kann da verbessert werden, was sozusagen braucht der Mensch heute, der da ist. Habt ihr überhaupt Projekte, die sozusagen auf einem blanken Acker sind?
Ja. Ja, das ist das. Oh, da weiß ich kaum, wo ich ausholen soll jetzt. Es ist so vielfältig. Ne? Wir haben Projekte, die im Bestand arbeiten, und das, glaube ich, wird die Zukunft sein. Ne? Also in der Tendenz dürfen wir einfach nicht mehr so viel bauen, jetzt mal überspitzt gesagt. Das ist eine ganz klare Zielsetzung und Botschaft. Wir sollen keine neuen Flächen mehr versiegeln. Es gibt auch einzelne, aus heutiger Sicht sehr radikale Stimmen, die sagen, wir sollen gar nicht mehr bauen. Das ist jetzt sehr zugespitzt, aber in der Tendenz deutet sich da an, wir dürfen nicht mehr so bauen wie in den letzten 50 Jahren. Das kann auf keinen Fall so weitergehen. Und der Umgang mit Bestand ist immens wichtig, ne? Und diese ganze Thematik mit, wie gehen wir mit grauer Energie um? Was können wir umnutzen statt abzureißen? Welche Kreisläufe können wir lokaler organisieren? Das geht alles in Richtung, die motiviert ist durch Klimaschutz letztendlich. Ne? Und das wird absolut die Zukunft sein und wird alle Debatten bestimmen und bestimmen müssen. Und umgekehrt gab es in der Vergangenheit, ich hoffe tatsächlich, dass das weniger wird, wir haben immer wieder auch Aufgaben gehabt, die wirklich auf der grünen Wiese stattgefunden haben. Und vereinzelt gibt es das immer noch, weil eben solche Flächen immer noch in Flächennutzungsplänen ausgewiesen sind, sodass man sie jetzt mal verwerten darf. Und es ist immer noch der allerleichteste Weg. Er ist weit weniger komplex als ein Umgang im Bestand. Und natürlich, es wird billiger, es wird schneller. Warum nicht den nächsten Acker versiegeln? Das ist immer noch gängige Praxis. Und man kann nur hoffen, dass auch auf politischer Ebene da schnell gegengearbeitet wird. Aber das haben wir auch gemacht. Und um jetzt mal noch einen positiven Aspekt zu nennen, der auch in euch Richtung Landschaft geht. Ich habe so ein ganz altes, das war das Gründungsprojekt sozusagen unseres Büros. Das war vor ewigen Zeiten ein Wettbewerb in Mainz-Leinhof. Das war so ein altes Flugfeld, was bebaut werden sollte. Und da war praktisch nichts. Ne? Draußen rumherum Äcker und so ein bisschen Waldfragmente und sonst fast nichts. Ein Stückchen Landebahn, so, das war's. Das heißt, man hat da so gut wie keine Spuren, mit denen man überhaupt erstmal arbeiten kann, ne? Wo man irgendwie sagen kann, aus dem entwickle ich jetzt was raus. Und dann haben wir angefangen, das war für mich so ein prägendes Ding, selber so eine Landschaft aus, so ein Gerüst aus Landschaftsstreifen und Waldstreifen so zu so einem Raster zu überlagern und erstmal so ein Landschaftsgerüst zu entwickeln, in das dann die Stadt so reinwachsen kann. Von daher war das so ein Moment, wo wir selber uns auf der grünen Wiese was organisieren mussten und überlegt haben, wie organisiert sich denn so ein Stück, so ein neues Quartier aus dem Nichts. So, ne? Und da war die Landschaft sozusagen der Aufhänger, auch wenn die jetzt nicht spektakulär war. Ne? Aber von daher, und das ist vielleicht nochmal ein schöner Punkt zum Thema, wie arbeiten wir auch zusammen mit Landschaften oder was ist da so das Selbstverständnis, dass wir eigentlich immer sehr dankbar sind, wenn das von vornherein parallel gedacht wird, ne? Oder umgekehrt, wenn vielleicht die Freiraumplaner gleich vom Start weg mit Ideen reingehen, wo wir denken, oh ja, und wir können dann auch mal reagieren auf was. Ne? Und finde ich viel spannender, als wenn sozusagen wir was entwerfen und wie das manchmal im Hochbau, glaube ich, noch der Fall ist und dann sagen, okay, da sind noch Freiflächen, mach die mal schön jetzt.
Ja, genau. Mhm. Da hat sich echt was verändert auch in den letzten 5 bis 10 Jahren zum Glück, weil der Stellenwert des Freiraums einfach auch immer größer geworden ist und auch die knappe Ressource Freiraum mit ihren ganzen Nutzungsüberlagerungen einfach in ihrer Wertigkeit in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, auch unheimlich gewonnen hat. Und vielleicht auch wir alle Stadtplaner und Landschaftsarchitekten an unserem Standing gearbeitet haben, denn auch früher war es ja so, es gibt auch wenig mehr Stadtplaner, auch der Einfluss der Stadtplaner ist größer geworden, vielleicht auch in den letzten Jahren, oder? Was meinst du?
Also für die Landschaft würde ich das auf jeden Fall sagen, dass die einen völlig anderen Stellenwert hat als noch vor 20 Jahren. Also in meiner Wahrnehmung jedenfalls völlig anders. Ne? Und auch, ich würde, na gut, das wisst ihr besser zu beurteilen, ne? Aber so von in der Wahrnehmung eines damals jungen Architekten, wo die Landschaft eher so parallel lief und tatsächlich eher so für das Ambiente zuständig war, hat es ja jetzt völlig andere Aspekte. Also wir haben ab und zu, sagen wir, die Landschaft muss eigentlich so ein Multitalent sein. Und, also das sagen wir als Stadtplaner dann auch sozusagen als Städtebauer. Und die Landschaft hat so viele Anforderungen, die sie eigentlich erfüllen muss. Ne? Und ganz am Ende soll sie auch noch schön sein. Ja, das macht's spannend und eben, ein guter Städtebau ist auch ohne gute Landschaft dann auch nicht zu haben.
Mhm. Mhm. Du hast vorhin davon gesprochen, dass ihr früher, einfach weil es einfach noch üblicher war, eben auch noch mehr auf der grünen Wiese geplant habt oder Flächen neu entwickelt habt. Heißt ja auch Flächenentwicklung, nennt man das ja auch so als Investor. Ne? Verwertbar oder verwertbar hast du so als Wort genommen, ist natürlich... Oftmals auch die öffentliche Hand reagiert ja oft auch auf Interessenslagen, die aus der privaten Wirtschaft irgendwie kommen, ne, mit ihren Konzepten. Könntest du dir auch vorstellen, dass du in der heutigen Zeit, wo die Herausforderungen ja eine andere sind, wie du es eben auch sehr schön beschrieben hast, sozial, ökologisch, Klimawandel-Themen, dass man auch mal sagt, ja, das Projekt meine ich. Das Projekt mache ich nicht, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, da möchte ich mir meinen Namen nicht dafür hergeben.
Also wir haben vereinzelt Wettbewerbe, wo wir die Diskussion schon haben im Büro. Ne, das gibt es ja durchaus. Ne? Da hat dann eine Gemeinde eine Fläche und die haben vielleicht einen gewissen Druck auch, neuen Wohnraum zu schaffen. Also das wäre so ein Standardfall. Und dann muss man sich schon angucken, ne, was für eine Fläche ist das? Ne? Wie greift denn die Landschaft an? Was grenzt da an? Was tangiert das dann am Ende? Ist das nur eine kleine Arrondierung von einer bestehenden Situation? Oder machen die jetzt einfach so das nächste Fass auf, so den nächsten Acker? Und da gibt es schon Projekte, wo wir denken, ach nee, das muss... Ne? Und dann steht ja dann auch gerne in der Auslobung, was für Baustrukturen man sich vorstellt. Und da kommt man dann schon so ein bisschen ins Grübeln zuweilen. Ne? Also vor allen Dingen gibt es dann noch die Diskrepanz in der Auslobung, mit der oft sehr vollmundig behauptet, was für ein innovatives Quartier da gewünscht wird. Und in der Realität landet der Tiger als Bettvorleger und dann kommen doch wieder kleine Häuschen und eine sehr undichte Struktur und eine sehr monofunktionale Struktur, die man sich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr wünschen darf. So, ne? Und das sind so Fälle, die es in der gängigen Praxis immer noch gibt, gar nicht so selten, glaube ich, wo man schon überlegen muss, so, macht man das? Aber man ist dann umgekehrt auch immer ein bisschen mit der Hoffnung, von der Hoffnung getragen, wir schlagen was vor, was ein bisschen dichter, ein bisschen gemischter, ein bisschen innovativer ist, so, und versucht es dann doch so. Ne?
Das fragen wir uns ja auch. Wir haben gerade vorhin auch über so ein Projekt gesprochen, wo wir auch gesagt haben, eigentlich sind wir so ein bisschen skeptisch. Das ist so ein Bauherr, ein privater Bauherr in dem Fall, der vielleicht doch so ein bisschen sich das zwar auf die Fahnen schreibt mit der Innovation und Nachhaltigkeit, aber am Ende doch das alles dem Digma des Euros irgendwie unterwirft. Es war in dem Fall tatsächlich dann auch so. Und von daher ist ja in einer Zeit, wo wir noch, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, wir haben ja gigantische Krisen irgendwie, die im Moment die ganze Welt irgendwie in Atem halten. Das wird noch eine ganz gute Auftragslage haben, also gerade auch öffentlicher Raum und Stadtplanung, da gibt es unheimlich viele Herausforderungen, gerade wenn der Bestand jetzt das neue Ziel ist irgendwie, da gibt es ja unheimlich viel Potenzial, wir haben gut zu tun. Und von da würde man ja eigentlich denken, dass gerade in so einer Zeit es ganz gut wäre, wenn man hin und wieder auch mal Nein sagt. Oder man sagt vielleicht auch, ja, ich mache das gerne, aber dann wären meine Rahmenbedingungen aber so, dass das und das auch der Spielraum sein muss, in dem ich mich bewegen darf, damit ich nicht zu sehr eingeschränkt werde. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn wir da so hinkommen, auch interdisziplinär, dass immer mehr Fachkollegen aus den verwandten Disziplinen Stadtplanung, Architektur, Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung auch so eine Haltung entwickeln. Ich habe gerade vorhin auch dieses Beispiel genannt, weil mir das immer noch so ein bisschen nachgeht, wo es darum ging, irgendwie, dass jetzt eine Tiefgarage bei einem privaten Projekt gebaut werden sollte. Erst war die klein gedacht. Im Anfang, dann wurde es geheißen, ja, das reicht. Und dann können wir auch die 2-3 großen Bäume wunderbar erhalten, die da sind. Man sagt, ja, und da werden wir auch dafür kämpfen, haben wir bei der Auftragsverhandlung gesagt. Und dann wurde die immer größer, weil die Autos auch immer größer wurden, war das Argument. Ja, und man musste denen was bieten, ne, noch größer machen. Und wo man dann einfach auch sagen sollte, finde ich, in so einem Termin, also das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Und ich als Landschaftsarchitekt habe dann da auch in der Sitzung gesagt, also können Sie nicht drüber nachdenken, ob Sie lieber mal ein paar Smart-Parkplätze anbieten, als jetzt irgendwie immer nur in diesen gigantomanischen Vorstellungen zu denken, die vielleicht vor 20 Jahren noch üblich waren. Und dann hast du da Verkehrsplaner, Architekten und Bauherrenvertreter sitzen, die zwar irgendwie unterm Tisch irgendwie und im Nachhinein mir gratuliert haben, dass ich das gesagt habe, aber die den Mund nicht aufmachen. Die das alles so hinnehmen, als wäre das irgendwie, nur weil es der Investor sagt, Gott gegeben. Und wenn man da so ein bisschen mehr zusammenhalten würde, interdisziplinär, auch in Prozessen so ein bisschen sich unterstützt, glaube ich, wäre das total gut.
Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Also ich muss gerade dran denken, letzte Woche war ja der DAT-Kongress hier in Berlin, also die große Tagung der Kammer. Mit ganz spannenden RednerInnen und guten Inputs. Und man merkt, dass die ganze Baukultur, Landschaft, Freiraum, Hochbau, Stadtplanung bis rein in die Innenarchitektur, alle Disziplinen waren da vertreten sozusagen oder repräsentiert durch die Kammer. Und es hatte diesen ganz starken, eigentlich fast wie Konsens, dass alles, was uns eigentlich treiben muss, ist, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Da sind wir natürlich in so einer Planer-Bubble, für die das immer noch wichtig ist, dass man das durchaus wiederholt und vielleicht pointierter an bestimmten Punkten nochmal in die planenden Köpfe bringt, aber doch weit von der Auftraggeberschaft vielleicht entfernt ist. Ne? Und da weiß ich auch noch nicht genau, wie man das geknackt kriegt. Ne? Also wir in der Planung haben natürlich Projekte und auch bestimmte Formate, wo wir mit denen ja direkt diskutieren und an solchen Sachen ausschrauben und dann aber auch wieder immer auf Granit beißen. Und wir haben immer wieder Zielkonflikte in der Planung, die wir mit offenem Ausgang moderieren müssen. Also so der Klassiker ist natürlich Landschaftsschutz versus beispielsweise Gewerbeentwicklung. Ne? Also eine prosperierende Gemeinde, ich sage jetzt mal in Bayern, die sagt natürlich, wir brauchen Gewerbegebiete. Was ist leichter als die nächste Fläche auszuweisen, beziehungsweise vielleicht die schon in Vorhaltung befindliche Fläche dann auch wirklich jetzt umzusetzen. So, ne? Und auch da versuchen wir natürlich gegenzuarbeiten, zu argumentieren, zu schauen, was gibt's für Strategien, die das anders machen. Das ist ein wahnsinnig zäher Dialog, der ist aber trotzdem natürlich absolut wichtig, aber je nach Kontext ist es halt sehr, sehr, sehr schwer, an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, diese Debatten.
Aber es könnte vielleicht so einen kleinen Appell geben, jetzt, wir sind ja schon recht weit fortgeschritten in unserer kleinen Runde hier, dass man, weil es hören ja viele junge Leute jetzt auch zu, ne? Gerade bei so einem Podcast. Und ich habe so den Eindruck, dass die jüngere Generation, die jetzt auch so nachwächst, diese Themen noch viel existenzieller zu spüren bekommt, als wir, die eigentlich schon eher, also wir zwei jetzt eher nicht mehr zu den 20-Jährigen gehören. Und die das auch sozusagen als DNA schon vom Studium oder von ihrer ganzen Prägung mitbringen, wenn sie Stadtplanung machen, wenn sie Landschaftsarchitektur machen oder auch Architektur, dann diese Themen von vornherein mit anzugehen. Und da kann man eigentlich nur sagen, also die Zeit ist eigentlich im Moment, glaube ich, auch nicht nur reif, sondern auch günstig dafür, das mit Vehemenz vorzutragen. Und je mehr Leute das sozusagen, das war so ein bisschen mein Ansatz, je mehr Leute zumindest mal den Mund aufmachen und das dann auch nicht nur in diesen Bubbles zum Besten geben, wo ja auch nur ein Teil der Architekten und Stadtplan drin ist, nämlich die, die sich sowieso ein bisschen engagieren und ein bisschen über den Tellerrand gucken meistens. Ne? Wenn man es in den konkreten Projekten oder in konkreten Verhandlungen auch mit anderen Partnern immer wieder selbstbewusst vorbringt, ist das, glaube ich, auch zielführend und bringt auch die Sache voran.
Ja, hast du jetzt den Schlussappell?
Ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich ihn dem Oliver noch in den Mund legen, aber würdest du dem beipflichten, Oliver?
Dem würde ich absolut beipflichten.
Ja, aber es ist auch ein schöner Appell, also sagen für was jetzt hier ja auch eine Werbung für die Disziplinen zusammen. Also ich glaube, nicht nur die Landschaftsarchitekten profitieren davon, wenn die Architekten irgendwie Lust haben auf Gemeinsames, sondern die Architekten profitieren genauso, und das kann man für die anderen Disziplinen auch sehen. Mhm.
Und auch mal so ein bisschen auf den Tisch zu hauen, ja. Ich freue mich, wenn ein Architekt mal sagt, ja, dem Bauherrn auch mal irgendwie versucht, sag mal, eine wichtige Nachhaltigkeitsthematik irgendwie in den Mund zu legen und sagen, nee, das können wir so nicht machen. Aber es passiert noch zu selten, finde ich. Man hat noch zu oft diese Hörigkeit gegenüber demjenigen, der das Geld gibt, gegenüber eigentlich inhaltlichen notwendigen Überzeugungen, die man bringen muss. Und da braucht man auch die Partnerschaft mit anderen, weil ganz alleine kannst du wenig bewirken. Kannst du in deinem eigenen Garten vielleicht machen, ne? Aber in Projekten brauchst du immer so 2-3 Leute, die dann irgendwie auch so mitziehen. Da freue ich mich, wenn wir vielleicht gemeinsam da zukünftig auch häufiger mal an einem Strang ziehen und bei den Berührungspunkten, die es gibt, dann wirklich diese Ziele auch nachhaltig umsetzen, die wir uns
vornehmen. Ja, das ist, würde ich sagen, ein unterschreibbares, hoffnungsvolles Schlusswort.
Danke, dass du bei uns zu Gast warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, super, danke.
Das war die Folge mit Oliver Bormann. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Teilt sie gerne mit Freunde oder Bekannte und all denjenigen, die sich natürlich auch für Stadtplanung interessieren. Anmerkungen könnt ihr wie immer an media@hochzieht.de senden.
In 4 Wochen haben wir dann wieder die nächste spannende Folge für euch. Zu Gast ist dann Henrik Sander. Er ist Verkehrsplaner, aber tatsächlich wie Oliver Bormann im Laufe seines Lebens hat er sich verändert. Also er hat Stadtplanung studiert und dann eben entdeckt, dass doch das Thema der Verkehrsplanung ihn sehr interessiert und hat in diese Richtung ein Büro eröffnet. Wir freuen uns und habt bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin.